Ich darf Sie durch ein Thema führen, das gar nicht so leicht zu behandeln ist, weil die Atemnot ist ein ganz spezielles Symptom. Ein Symptom ist natürlich wie immer ein subjektives Symptom, aber in den Naturwissenschaften versuchen wir ja, Symptome möglichst zu objektivieren und gut messen zu können. Ja. Das ist bei der Atemnot nicht so der Fall. Darum bin ich ganz froh, dass ich hier im Kunsthistorischen Museum und nicht im Naturhistorischen Museum vis-à-vis diesen Vortrag halte, weil es geht ein bisschen auch in die Geisteswissenschaften hinein, aber keine Sorge, ich werde Sie damit nicht langweilen. Aber Tatsache ist, dass die Atemnot bei Kindern ein Symptom ist, die, wie gesagt, sehr schwer zu erfahren ist. Wenn Sie eine Asthmaambulanz führen und Kinder mit Asthma im Schulalter, sagen wir im Volksschulalter anschauen und Sie fragen den, hast du wenig Luft, ja, oder hast du, dann kriegen Sie einen nur fragende Blicke, weil das Wort Atemnot sagt Ihnen gar nichts. Ja. Erst wenn Sie älter werden, wird diese Atemnot prävalenter. Ja. Mit dem Alter kommt das Symptom Atemnot mehr zur Geltung. Das hat also einerseits den Grund, weil es dann besser von den Kindern kommunizierbar ist und zweitens, wie ich Ihnen noch zeige, besser überhaupt bemerkbar wird. Atemnot überhaupt an sich selbst zu bemerken, ist eine höhere kognitive Leistung. Wenn Sie sich anschauen, ein einjähriges Kind, das Schmerzen hat, hat die Schwierigkeit zu sagen, wo es Schmerzen hat. Jeder, der Kinder hat, weiß das. Der hat halt einfach eine Aua, ja? Aber man weiß nicht wo. Und bei Atemnot ist es noch viel schwieriger. Also in der frühen Kindheit ist das, ist die Atemnot, die vermutlich besteht, die wir aber nur aus der Beobachtung schließen können, von dem Symptom, das wir ganz gut merken, dem Husten überlagert. Das heißt, Asthma zum Beispiel im Vorschulalter ist eine Hustenerkrankung, weil wir die Atemnot gar nicht rauskriegen. Später wird die Atemnot relativ häufig und das hat nicht nur den Grund, weil irgendwie Erkrankungen häufiger werden, das ist gar nicht so der Fall, weil die ganzen Erkältungskrankheiten, die zu Obstruktionen und Atemnot führen, ja eher seltener werden, aber es kommt eine seelische Komponente dazu. Atemnot ist etwas, was wir, hat einen existenziellen Bezug, hat sehr viel mit Angst zu tun. Und wenn Sie, ich habe eine Weile lang Pulmologen, um da nicht ganz rauszukommen, in der Ordination vertreten. Und wenn Sie da Jugendliche haben, die dort in die Ordination kommen mit Atemnot, dann kann man sagen, ist die Hälfte Asthma und die Hälfte ist Psychogen. Ja. Also das wird sehr häufig. Das heißt, ich möchte auch meinen Vortrag ein bisschen darin gliedern, erst über Jugendliche zu sprechen und dann über den Säugling, wo wir eigentlich nur die Atemnot daran erkennen, dass er physiologische Veränderungen zeigt. Gut, fange an mit einem 17-jährigen Mädchen, das bei uns im Wilhelminenspital stationär war, ein paar Tage nur, weil die Diagnose war relativ leicht zu stellen, aber doch eindrucksvoll. Sie hat einen Leistungsknick, eine sehr gute Schülerin, höchster sozialer Status, kann man sagen, beide Eltern Psychologen. Und gedacht, dass das einen Lacher bringt. Hat eine Belastungsdyspnoe und wenn sie sich aufregt, hat sie auch einen Stridor. Was machen wir immer? Wir machen eine Lungenfunktion. Und wenn Sie sich die Lungenfunktion anschauen, dann fällt Ihnen einmal primär nicht viel aus auf. Das ist also die Ausatmung, forcierte Ausatmung nach einer Sekunde kann dieses Mädchen ungefähr 80% ihrer Vitalkapazität ausatmen. Das ist zwar nicht ganz normal, aber im Wesentlichen normal und erklärt die Atemnot in keiner Weise. Auch die Flussvolumenkurve hier auf dieser Seite aufgezeichnet ist bis auf hier die kleinen Atemwege vielleicht völlig normal, aber, und das ist, wo man bei diesen Kindern darauf achten muss, man macht eine inspiratorische Kurve. Eine forcierte Inspiration. Und das sollte normalerweise ein Halbkreis sein. Und man sieht hier in dieser Flussvolumenkurve eine quasi gespiegelte Expirationskurve. Das heißt, am Ende der Inspiration, wo eigentlich alle Atemwege maximal offen sind, kommt es dennoch zu einer Reduktion des Flusses. Wenn man dieses Kind dann... funktioniert der Ton hier nicht, das Rauschen hat, das kommt jetzt nicht von dem Kind, sondern nur von dem Pfeil. Dann sieht man, Sie müssen nur glauben, jetzt ist die Inspiration. Bei jeder Inspiration macht dieses Kind seine Atemwege zu und entwickelt natürlich einen Stridor. diese typische psychogenbedingte Atemnot oder funktionelle Atemnot, kann man auch sagen, es ist funktionell, aber sicher nicht organisch, wird auch als Vokalkortusfunktion bezeichnet. Diese Kinder oder Jugendlichen geben, wenn es nicht so massiv ausgeprägt ist, sagen sie auch, sie haben ein Problem beim Einatmen, sie kriegen nicht genug Luft in die Lunge hinein und sie haben einen Druck auf der Brust. Ja? Diesen Druck, diesen Alp, der auf der Brust sitzt und uns hindert beim Einatmen. Und dieser Druck entsteht dadurch, dass die Patienten schon maximal eingeatmet haben, aber das nicht bemerken und dadurch ganz sozusagen in einem hohen Atemniveau verharren und dadurch das Gefühl haben, sie würden gern einatmen, sie haben diesen Lufthunger, aber sie können keine Luft mehr hineinbekommen, weil eben die Lunge schon voll ist mit Luft. Also eine ganz typische Anamnese und hier die maximale Ausprägung dieser Vokalkortusfunktion. Die gibt schon lange, also man weiß das, da 1974 hat man das schon beschrieben, hat viele Synonyme, ich habe mit HNO-Ärzten gesprochen, gestern war eine Fortbildung mit dem Professor Swoboda aus Lienz, der hat mir gesagt, es gibt HNO-Ärzte, die glauben, das gibt es gar nicht, diese Erkrankung. Also es ist ein weites Feld, wie bei psychogenen Problemen immer. In der Gesellschaft, es gibt eine deutschsprachige Gesellschaft für pädiatrische Pulmonologie und dort gibt es eine Arbeitsgruppe und die haben sich in den letzten Jahren diesen psychogenen Beschwerden, die zunehmend in unserer Gesellschaft häufiger werden, angenommen und haben versucht, hier ein bisschen Ordnung hineinzubekommen. Ich möchte Sie da nur ganz kurz durchführen. Das sind also Atemstörungen, die einerseits organische Veränderungen sein können, die, wie gesagt, ganz selten geworden sind eigentlich, und hier diese psychisch assoziierten Erkrankungen. Da gibt es solche, die nichts mit Atemnot zu tun haben, sondern eine chronische Hustenerkrankung sind. Darüber will ich jetzt nicht sprechen. Dann gibt es die klassische Hyperventilation, das kennt jeder von uns. Ein quasi respiratorischer Notfall, Hyperventilation, Hypokalzämie, tetanische Krämpfe, eher seltene Sache, aber das gibt es natürlich auch. Dann gibt es etwas, was nicht so häufig ist und man bemerkt das auch nur, wenn man die Kinder gut anschaut, das sind meistens junge Mädchen im Vorschulalter, die nicht über Atemnot berichten können, aber bei jedem fünften Atemzug machen. Ja, eine Sighing, Seufzdyspnoe. Wenn Sie so ein Kind sehen, dann denken Sie dran, da ist eine psychogene Atemstörung da. Das Seufzen, wie wir alle wissen, wenn wir diesen Druck und wenn wir auf der Brust verspüren, bei Sorgen, ja, bei Stress, vor Schularbeiten, in der Schule, ja, kurz ausatmen, seufzen, hilft uns dabei, diese Atemnot zu verringern. Und das kann man bei diesen Kindern manchmal sehen. Diese Vokalkortusfunktion habe ich schon gezeigt, ist eher eine sehr seltene, aber vermutlich unterdiagnostizierte Symptomatik. Und dann letztendlich die ausgeprägte Panikattacken, die natürlich viel mehr als nur Atemnot machen. Das heißt, beim Symptom Atemnot kommen eben, wie eigentlich bei fast allen Erkrankungen, ja, aber bei der Atemnot ist es ganz besonders ausgeprägt zu sehen, haben wir einerseits eine Überlappung von funktionellen Problemen, also Kinder, die sozusagen eine falsche Atmung haben oder Jugendliche, psychischen Problemen, Überlastung, Schulangst und so weiter, Angst ist sehr prävalent in unserer Bevölkerung geworden und ein langsam kleiner werdender Anteil wirklicher organischer Erkrankungen. Viele dieser Patienten haben haben auch ein leichtes Asthma. Also wenn ein Asthmatiker, den sie behandeln, schlecht einstellbar ist, die Therapie, die an sich sehr effektiv ist, inhalative Steroide, nicht wirkt, denken Sie daran, dass diese Atemnot auch psychisch überlagert werden kann, wissen wir eh alles, aber wenn wir das nicht behandeln, wird das Asthma nicht besser, wenn Sie die Cortisondosis verdoppeln, das ist eh klar. Gut, viele dieser Beschwerden kommen aber erst dann hervor, wenn sie sich belasten. Es gibt ganz viele Trigger, die also Atemnot machen. Eines davon ist eben diese Exercise-Induced Asthma oder belastungsinduzierte Beschwerden. Da kommen die Eltern und sagen, oder das Kind schon selber, wenn es größer ist, wenn es sich anstrengt, es kommt mit den anderen nicht mit. Wir gehen am Nachmittag Fahrradl fahren und bei der ersten Steigung gibt er auf. Ja? Hat der Asthma. Ja, wir sehen ein Kind vor uns, das im Status völlig unauffällig ist. Ja, was macht man da? Da gibt es eine Studie, ich werde jetzt nicht viele Studien zeigen, aber einige, die ich sehr gut finde, relativ rezent. Das ist eine Studie, die hat sich eine Gruppe von Kindern genommen, die eben Atemnot bei Belastung haben. Atemnot bei Belastung, so typisch 12 Jahre alte Kinder. Sie haben eine Lungenfunktion gemacht, die ist normal, ein Lungenröntgen, das ist normal. Sie haben gesagt, probier mal eine Woche ein Sultanol, wenn du diese Probleme hast. Und diese Kinder haben gesagt, es hat nicht geholfen. Und dann haben sie die in zwei Gruppen geteilt. Eine Gruppe hatte schon irgendwann einmal eine Asthma-Diagnose, die andere nicht. Und dann haben sie die Kinder auf ein Fahrrad gesetzt und eine komplette Ergospirometrie gemacht und geschaut, woher kommt die Atemnot, wenn diese Kinder sich anstauben. Und das Interessante, also die eine Asthma-Diagnose hatten, wo man sagt, okay, na, ist ja ganz klar, wenn der sich anstrengt, kriegt Asthma-Beschwerden, muss ich mir mehr Spray geben. 34 dieser Kinder, also die überwiegende Mehrzahl, hat eine ganz normale physikalische Reaktion auf Belastung. Sind völlig normal belastbar für ihr Alter und es ist nur, weil sie wissen, dass sie Asthma haben, die Eltern das wissen, sagen sie, dieses Kind sollte mehr können, als es kann. Stimmt aber nicht. Eine Vokal-Cortis-Funktion waren hier zweimal. Dann gibt es Kinder, das ist hier ganz selten, die fangen an zu hyperventilieren. Bei Belastung, völlig unphysiologisch, das kann man ihnen aber relativ gut austreiben mit einer physikalischen Therapie. Dann gibt es einige Kinder, natürlich ganz klar, die sind vielleicht ein bisschen übergewichtig und sie machen zu wenig Sport und sie haben einfach Atemnot, weil sie sich anstrengen. Und dann gibt es natürlich eine Gruppe, die wirklich ein Exercise-Induced Asthma haben, aber das sind relativ wenige. Bei denen, die keine Asthma-Diagnose haben, schaut das eigentlich ganz, ganz ähnlich aus. Die meisten sind physiologisch, ein paar mit Exercise-Induced Asthma, einige mit einer schlechten Kondition. Das heißt, aus dieser Anamnese, ich habe wenig Luft bei Anstrengung, können wir ganz schwer auf eine Diagnose schließen, wenn wir die nicht auf ein Fahrrad setzen. Meistens wird es ein Normalbefund sein. Was können wir machen, um dem näher zu treten? Wir machen üblicherweise die Hochzeit dieser Provokationstests, glaube ich, war so in den 80er, 90er Jahren, da war auf jedem Kongress, hat man eine neue Provokationsmethode vorgestellt und gezeigt und wollte zeigen, dass die dann besser als die anderen. Wir waren da auch dabei an der Kinderklinik in Wien und mittlerweile ist man relativ kritisch zu den Ergebnissen geworden, aber es gibt diese klassische Provokationsverfahren mit Metakulin, die wir in der Pädiatrie eigentlich gar nicht anwenden. Das ist eher etwas, was in der Pharmaforschung jetzt verwendet wird. Und indirekte Provokationstests, die sind ein bisschen besser. Wir lassen die Kinder zum Beispiel laufen. Da gibt es so Protokolle, 6 Minuten laufen lassen. Und wenn eine Obstruktion entsteht, haben wir einen Hinweis auf Asthma. Man kann sie auch hypertone Kochsalzlösung einatmen lassen. Das Problem ist, also einerseits ist es zwar physiologisch und spezifisch, aber es gibt keine klare Dosis-Wirkungsbeziehung. Jetzt kommt noch dazu, dass die Atemnot mit der Obstruktion schlecht korreliert. Wie ich eingangs gesagt habe, ist ja die Atemnot ein Symptom, das wir erst spüren müssen und dann auch kommunizieren müssen. In dieser Studie sieht man es sehr gut, die haben Patienten genommen mit einem Asthma, das sie selbst definiert haben. Einige davon, 80, hatten schon ein bekanntes Asthma. Die Mehrzahl hatte ein nicht diagnostiziertes Asthma. Und dann hat man sie provoziert und geschaut, wie ist die Atemnot, die sich entwickelt. Das sehen Sie auf dieser Y-Achse, da steht Borg-Scale, man kann es von hinten vielleicht schlecht lesen. Diese Borg-Scale heißt Atemnot. Je höher dieser Wert ist, desto mehr Atemnot. Und hier ist die Hyperreaktivität, also je mehr dann nach rechts, desto hyperreaktiver. Und Sie sehen zwei Linien, die eine flache Linie zeigt die Beziehung zwischen Hyperreaktivität und Atemnot bei den Kindern, die noch keine Asthma-Diagnose haben. Die spüren das nicht. Ja? Da gehen die Atemwege zu, aber die sagen, es geht mir blendend. Kinder mit Asthma zeigen eine viel bessere Beziehung zwischen der Obstruktion und der Atemnot, die sie spüren. Das muss man eigentlich einen relativ wichtigen Schluss daraus ziehen. Man kann Asthmatikern quasi beibringen, durch Schulung ihre Atemnot gut zu fühlen. Gut. Mal schauen, ob das mit Ton. so schaut ein Exercise-Induced Asthma aus. Wenn Sie das sehen, natürlich sind Sie ziemlich sicher. Wenn Sie das in großen Studien machen, wo Sie so einen Lauftest machen, das ist zum Beispiel bei 15.000 Schulkindern, und schauen, wie die Beziehung ist zwischen der Atemnot und einem positiven Testergebnis, dann sieht man, dass die Atemnot einen positiven Vorhersagewert von 20% hat. Das heißt, Sie können mit der, das ist eigentlich das Gleiche, was ich vorher schon gesagt habe, mit dem Symptom Atemnot jetzt nicht daraus schließen, dass dieser Patient ein Exercise-Induced Asthma hat. Also die Frage nach Atemnot ist einfach nicht sehr hilfreich. Drum ist es eben extrem wichtig, dass man bei Kindern, das ist ein Bild aus einer Asthma-Schulung, die wir, wie ich noch an der, im AKH gearbeitet habe, machen konnten. Damals hatten wir noch keine 48-Stunden Zeitbeschränkung. Man sieht hier diese Modelle, wo die Kinder lernen, wie ihr Bronchus wie eng. Also man zeigt ihnen diese Scheiben. Und in diesen Scheiben sieht man, hier ist normal und hier ist hochobstruktiv. Und die Kinder sollen dann sagen, das sind alles asthmatische Kinder, wo sind sie im Moment? Bin ich ganz offen oder bin ich ganz zu? Die sagen, sehr viele sagen, sie sind ganz offen und trotzdem hört man obstruktive Rasselgeräusche. Kann auch umgekehrt sein. Und man kann ihnen dann ein Peakflowmeter geben und ihnen beibringen, aha, schau, du bläst nur 100 Liter pro Sekunde, 100 Liter pro Minute und hast aber trotzdem und glaubst aber trotzdem, dass du offene Atemwege hast. Stimmt nicht. Ja? Wenn man das systematisch untersucht, eine Studie aus CHEST, sieht man hier den Peakflow gemessen, ja? Das ist nur ein Prozent vom Sollwert und hier das, was die Kinder selber schätzen, was sie blasen. Und eigentlich sollte das, was gemessen wird und das, was geschätzt wird, übereinstimmen, also auf dieser Linie liegen. Ist aber nicht so, es ist bei vielen Kindern so, aber es gibt ungefähr 11% in dieser Studie von Kindern, die schätzen ihren Peakflow sehr hoch ein, glauben mir geht's super gut, aber sie sind ganz schlecht. Ja, also Atemnot, wie gesagt, ist ein Symptom, das man erst lernen muss. Also das zusammengefasst jetzt bei Kindern und Jugendlichen, was ich vorher gebracht habe, also Inzidenz und Perzeption von Atemnot ist mit dem Alter korreliert. Man kann das schulen, Belastungsdyspnoe heißt nicht unbedingt Asthma, das heißt, Sie müssen dieses Kind entweder einen Provokationstest machen bei allen Einschränkungen, aber der ist schon hilfreich, oder ihn auf ein Ergometer setzen, aber das ist natürlich auch sehr schwierig, weil unter dem 6., 7. Lebensjahr können Sie das eh vergessen, da wird das Kind nicht mitradeln und eine Ergospirometrie, wie in der Studie, wie ich gezeigt habe, da müssen Sie schon sehr, sehr kooperative Kinder haben. Die psychogene Komponente ist extrem bedeutsam, sie wird immer bedeutsam, je älter die Kinder werden, aber sie finden sie auch schon in Form zum Beispiel der Seufzdyspnoen, der gehobenen Atemmittellage, auch bei sehr kleinen Kindern. Bronchiale Provokationstests habe ich erwähnt. So, jetzt bin ich von dem Psychogenen ganz weg, jetzt gehen wir zum Physiologischen. Es gibt natürlich jetzt für die Atemnot im Wesentlichen drei Gründe. Das Psychogene habe ich erwähnt, es gibt die Hypoxie und die Obstruktion der Atemwege. Das macht, die Atemnot. Die Hypoxie entsteht vorwiegend natürlich durch respiratorische Probleme, der Ventilation, Perfusion und Diffusion, aber nicht zu vergessen, auch eine Anämie macht Atemnot. Klassische Anämie, 13-jähriges Mädchen, verlängerte erste Regelblutungen, schwere Blutungsanämie, kommt mit dem Symptom schwere Atemnot und Tachypnoe in die Ambulanz. Das ist eigentlich ein Klassiker. Was machen wir zuerst? Eine Lungenfunktion. Wenn die Lungenfunktion uns einen Hinweis gibt, dass wir eine Obstruktion haben oder manchmal in seltenen Fällen eine Restriktion, dann hilft uns das schon weiter in Richtung Atemwegserkrankung. In seltenen Fällen ist das aber dann auch nicht der Fall. Wir können haben eben eine Diffusionsstörung, weil die Lunge muss nicht nur ventiliert werden, sondern wir müssen auch Sauerstoff transportieren oder überhaupt einen Rechts-Links-Schand. Rechts-Links-Schands können pulmonal oder kardial sein, Diffusionsstörungen pulmonal, im weitesten Sinn auch die Anämie. Die Ursachen für Rechts-Links-Schands, Vizien, seltene Sache, AV-Malformationen, nicht ventilierte oder perfundierte Lungenareale, schwere zystische Fibrosen können das haben, schwere Bronchiolitis obliterans, alles Raritäten. Diffusionsstörungen, Interstitial Lung Disease, interstitielle Lungenerkrankungen bei Kindern, werden Sie vermutlich nie sehen. Ich bin immer ganz aufgeregt, wenn ich einmal eine alle 5 Jahre sehe, ist wirklich ganz seltene Erkrankung. Thromboembolien, ja, gibt es sehr, sehr selten. Lungenparenchymverlust bei schweren, nach schweren Eingriffen, auch selten. Ganz kurz nur, wie näher ich mich dem? Das machen an sich dann typischerweise Lungenfunktionslabors, das machen sie nicht in der Ordination. Wenn diese Patienten eine Hypoxie haben, dann stellt man sie auf ein Fahrradl. Und wenn dieses Fahrradl die Belastung zu einem Anstieg des Sauerstoffs führt, dann nennen wir das Verteilungsstörung. Das heißt, die Lunge ist ein bisschen ungleichmäßig ventiliert und perfundiert und durch ein höheres Herzminutenvolumen und Atemvolumen normalisiert sich das. Alles in Ordnung. Wenn das unter Sauerstoff abfällt, dann haben wir 2 Möglichkeiten. Es kann eine Rechts-Links-Schand sein oder eine Diffusionsstörung. Eine Diffusionsstörung vom Rechts-Links-Schand differenziert man durch eine Sauerstoffatmung. Ich lasse jemanden 100% Sauerstoff atmen. Wenn jemand 100% Sauerstoff atmet, muss er den atmosphärischen Druck an Sauerstoff sozusagen, nein, den atmosphärischen Luftdruck als Sauerstoff in der Lunge haben. Unser Luftdruck ist 760 mm Hg auf Meereshöhe, davon sind 21% Sauerstoff, wie wir wissen. Wenn wir 100% Sauerstoff haben, haben wir 760 mm Hg, wenn wir keine Verluste hätten, in der Lunge. Bei einer Diffusionsstörung, wenn Sie lange genug puren Sauerstoff atmen, dann kriegen Sie auch diese 760 mm Hg. Wenn immer natürlich ein bisschen nicht oxygeniertes Blut herumfließt um Ihre Lunge, dann können Sie Sauerstoff atmen, solange Sie wollen. Es wird nie hoch werden. Also, Sie machen eine Lungenfunktion und dann, wenn Sie das damit nicht lösen können, eben Blutgaserbelastung. Das ist, wenn Sie so ein Röntgenbild haben mit einer Atelektase und einer Infiltration, dann ist es relativ klar, was der Grund ist. Da ist es schon weniger klar. Ein 15-jähriger Bub aus dem Tullnerfeld, von einer Pulmologin geschickt, die sagt, ja, der hat da eine chronische Pneumonie, aber es ist ein bisschen komisch, weil er hat kein Fieber, es geht ihm auch nicht schlecht, aber er hat ein bisschen eine Belastungsdyspnoe, komisch. Ja? Beim Fußball spielt er eher in der Verteidigung und wirklich an, schaut aber sonst ein gut gewachsener, kräftiger Junge. Er hatte interessanterweise ein bisschen Urglasnägel und auf Antibiotika tut sich dann nichts. Wenn man dem jetzt so eine Blutgasanalyse, und das ist nur so ein Beispiel, ja, macht, dann sieht man hier, Sauerstoffpartialdruck sehen Sie 91 mm Hg, das ist völlig normal. Wenn man ihn auf ein Radl setzt, geht das auf 70 runter, das ist nicht normal, das darf nicht passieren. Ja. Wir dürfen zwar, wenn wir uns anstrengen, mit dem pH ein bisschen runtergehen, wir dürfen sauer werden, ein Laktat anschoppen, aber mit der PO2 dürfen wir nicht runtergehen. Und dann, das heißt entweder Diffusionsstörung oder Schand, dann geben wir ihm 100% Sauerstoff zu atmen. Er hat wieder, schauen Sie nur auf den Sauerstoffpartialdruck, 92 hier, also ganz ähnlich. Und wenn man 10 Minuten Sauerstoff kriegt, auf 419 mm Hg. Das ist zwar recht viel, aber weit von 760 entfernt. Das heißt, dieser Patient hat einen Rechts-Links-Schand und dadurch ist diese chronische Pneumonie einer AV-Malformation mit einem Rechts-Links-Schand entsprechend und konnte im AKH auf der Kinderkardiologie erfolgreich gekeult werden und der war nach praktisch einen Monat konnte der im Sturm spielen, im Fußball. Also das war eine Wunderheilung. Ist aber selten. So, jetzt kommen wir zu den Babys. Bei den Babys habe ich schon gesagt, oder bei den Säuglingen kriegen sie keine Atemnot heraus. Ja, sie können es nur glauben, dass dieses Kind Atemnot hat, wenn sie ihn sozusagen anschauen. Ein Analogieschluss, kein Mensch kann erforschen, ob ein Kind Atemnot fühlt. Das ist methodisch durch die Naturwissenschaften nicht möglich. Aber darüber können wir gern diskutieren. Also die Tachypnoe, schauen Sie sich an, ist ein wichtiges Zeichen. Die Somnolenz, dieses Kind liegt ganz matsch da. Nasenflügel. Wehrt sich nicht gegen Blutabnahmen. Das ist eine schwerste Tachypnoe und Dyspnoe. Also man kann da schon annehmen, dass dieses Kind auch Atemnot fühlt, aber wer das sagen kann. Was können Sie noch sehen? Den Klassiker, die Einziehungen und die paradoxen Atmungen. Kinder mit einer leichten Laryngitis und einer Obstruktion der Atemwege sind eigentlich im allgemeinen Zustand, wie man hier sieht, überhaupt nicht beeinträchtigt. Aber man sieht diese paradoxe Atmung. Sie sehen, dass die Einziehungen sehen Sie und das Abdomen und Thorax nicht in der gleichen Synchronizität atmet. Also das heißt, normalerweise würde ja Thorax und Abdomen sich gleichmäßig bewegen. Es kommt zu dieser Schaukelatmung, weil das Zwerchfell ganz flach steht und bei der Inspiration den Brustkorb eher kleiner als größer macht, weil diese Muskelplatte den Brustkorb verkleinert. Ja? Und diese Verkleinerung ist natürlich paradox, weil das Zwerchfell sollte den Brustkorb größer machen. Und dadurch kommt es zu dieser Schaukelatmung. Sie können Wheezing oder obstruktive Rasselgeräusche hören, müssen das aber nicht. Weil Kinder ventilieren wenig, es ist wenig Volumen. Man kann ihnen auch nicht sagen, bitte tief ein- und ausatmen, tun sie auch nicht. Und manche hören überhaupt auf zu atmen, wenn sie das Stethoskop auf den Thorax setzen. Das heißt, dieses Anschauen ist ganz wichtig. Das heißt, bitte jedes Kind ausziehen. Stenosen können auch von den oberen Atemwegen leider mit dem Handy aufgenommen, aber Sie sehen es trotzdem. Dieses Kind hat eine schwerste obere Atemwegsobstruktion aufgrund von Adenoiden. Also dieses Kind ist schwerst krank. Ja. Wir haben das Kind bei uns im Wilhelminenspital aufgenommen, dann haben wir gesagt, okay, da müssen die Adenoide raus, das, und zwar auf der Stelle. Dann haben wir das Kind nach Hitzing geschickt. Natürlich sind die HNO-Ärzte immer sehr sozusagen zurückhaltend bei Operationen bei so kleinen Kindern und haben gesagt, na, wir schauen uns das jetzt einmal ein paar Tage an. Und wir haben gesagt, na, bitte schaut euch das nicht lange an. Und gesagt, nein, das müssen wir uns jetzt genau anschauen. Und in der ersten Nacht hat das Kind 70 Sättigung gehabt und haben sie gleich operiert. Also das Kind anschaut. Das ist eine obstruktive Apnoe bei kleinen Kindern, ist ein eigenes Thema. Wir haben das Problem in Wien, dass wir das nur an ganz wenigen Plätzen wirklich gut untersuchen können. Im Donauspital und im Bayerischen Kinderspital ist ein Schlaflabor und die sind personell auch ein bisschen ausgedünnt, also das ist nicht so leicht. Gut, ferner liefen jede Menge Anomalien, die das machen können. Hier ein Hemangiom der Trachea, ich bin gleich fertig. Also des subglottischen Raumes. Und das ist schon mein letztes Bild. Das ist ein Film aus den 60er Jahren von Jean-Luc Godard mit dem Belmondo und Seeberg und soll nur sagen, dass Atemnot nicht immer ein unangenehmes Gefühl sein muss. Herzlichen Dank.